Also wir feiern heute den ersten Advent und wir beginnen also mit unserer Predigtreihe, die das Motto Hoffnung und Freude oder Freude und Hoffnung haben soll. Aber ist die Adventzeit und Weihnachten, sind sie wirklich so frohmachend, freudig und hoffnungsvoll oder eher stressig, belastend? Ich meine, es ist, glaube ich, schon so, dass viele sich darüber beklagen, dass das so eine hektische Zeit ist. Und ich habe den Eindruck, dass heute im Hinblick auf die vielen Probleme, die uns in dieser Welt begegnen, geopolitische, wirtschaftliche, viele ungelöste Fragen, Kriege in unserer Nachbarschaft, eine zunehmende Spaltung und Verrohung in unserer Gesellschaft, dass wir heute weniger Hoffnung und manchmal auch keine Freude mehr haben. Und diese vielen Dinge, die wir heute so hören und lesen, und mir ist es wirklich manchmal zu viel. Und ich drehe die Nachrichten ab, wenn ich schon wieder was Negatives höre. Diese vielen negativen Dinge verstellen mir manchmal den Blick auf die Hoffnung, auf das Evangelium. Weil das Evangelium heißt gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist eine Nachricht der Freude und der Hoffnung. Und so will ich versuchen, mir zu sagen und hoffentlich auch euch zu sagen, dass eine große Freude dem ganzen Volk verkündet wird. Schauen wir mal weg von den negativen Dingen dieser Welt und versuchen wir uns auf das zu konzentrieren, was Weihnachten wirklich bedeutet. Das erste Thema, das wir haben, wir werden also jetzt 4 Sonntage lang Freude über verschiedene Themen hören und heute geht es um Freude über den Retter. Und ich beginne mit einem Engelzitat sozusagen. Ihr kennt das alle aus der Weihnachtsgeschichte. Der Engel sagte den Hirten auf dem Feld von Bethlehem: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Man könnte es auch übersetzen, ich verkündige euch als gute Nachricht eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Ist fast das Gleiche. Große Freude, gute Nachricht. Und dann sagt er weiter, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Der Engel hatte in der damaligen Zeit relativ viel zu tun, ungefähr 9 Monate, maximal 9 Monate vorher, ist er nämlich zu Josef gekommen und er sagt ihm auch was. Und das ist ein Zitat aus Matthäus 1, 21 bis 22, während er, der Josef, noch sich mit diesen Gedanken trug, nämlich seine Frau, seine Verlobte Maria zu verlassen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, das in ihr gezeugte, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus heißt, der Herr rettet. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien oder retten. Kann man auch wieder das Gleiche, also statt befreien auch retten sagen. Jesus, der Herr rettet. Und er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also zwei Stellen aus der Weihnachtsgeschichte, und die davon reden, dass es Rettung gibt, dass es einen Retter gibt und dass es Freude darüber geben soll. Bevor wir uns da jetzt näher mit diesem Text beschäftigen, möchte ich euch mit euch ein paar Gedanken über dieses Symbol machen. Ihr kennt das alle, oder? Das ist dieser Fisch, der pickt auf Autos und auch in unserem Logo ist er drinnen. Der Fisch auf Griechisch heißt es Ichthys, so würde es man in lateinischer Schrift sagen. Und die meisten werden wahrscheinlich wissen, was das bedeutet. Aber mir ist es wichtig, weil es ein Glaubensbekenntnis ist. Ich, Jesus, X Christus, der Gesalbte. Dieses the, das ist das englische TH, the, Theo, Gottes, das ist, ich habe mich informiert, gell, das ist nämlich in Genitiv, Gottes, Hios, Sohn. Und, was habe ich falsch gedruckt? Sotor, Retter. Also Jesus, Christus, der Gesalbte, ist Gottes Sohn und Retter. Und ich war ja jetzt gerade in Ephesus und da begegnet einem auch diese Inschrift. Das sind, ich habe es versucht selber zu zeichnen, es schaut nicht so gut aus, griechische Buchstaben, Großbuchstaben und es ist wieder dieses Ichthys. Ja? Und wenn du diese Buchstaben zusammenfügst, wie ich das jetzt mache, dann kommt ein Symbol heraus. Sollte noch ein bisschen mehr rund sein. Und das findet man dort. Das ist das zweite Symbol, außer dem Fisch. Dieses Kreis, wo alle die Buchstaben drinnen sind. Aus dem ist dann später noch das Malteserkreuz geworden, hat man uns gesagt. Aber das waren die Symbole der ersten Christen. Jesus, Christus, Gottes Sohn und Retter. Und das waren nicht nur Symbole, sondern das ist ein Glaubensbekenntnis. Und deshalb werden wir heute über drei Begriffe nachdenken. Jesus Christus, Gottes Sohn. Jesus Christus, Retter, mein Retter. Und Jesus Christus, Herr. Christus, Messias, Herr. Ja? Und die Frage ist, mein Herr. Wir beginnen mit dem ersten Begriff, Gottes Sohn. Dieses Bild ist ein Lieblingsbild von mir von Rembrandt und zeigt die Szene, naja, das sieht man darin jetzt fast nicht, in der Krippe, wo Gott selbst als Baby in der Welt liegt. Gott ist Mensch geworden, ein Baby. Gott kam in diese Welt als Baby, als völlig hilfloses Geschöpf. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Der Allmächtige, der große Gott, der diese Welt geschaffen hat, wie wir heute gehört haben, der nur ein Wort sagt und es wurde Licht. Der nur ein Wort sagt und Land und Meer haben sich getrennt, ja, der die ganze Welt geschaffen hat, dieser Gott wird ein hilfloses Baby. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Nein, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Es geht noch weiter, das ist ein Zitat aus dem Philipperbrief. Es steht dann noch, Gott ist noch tiefer gegangen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam und nahm den Tod auf sich. Wie ein Verbrecher am Kreuz. Jesus, Gottes Sohn, ein Teil der Persönlichkeit Gottes, wird Mensch. Und dieser Gedanke ist so, ja, wir sind es ja schon gewohnt, ja, aber wir müssen uns das mal vorstellen. Wir haben jetzt in unseren letzten Monaten, in den letzten Monaten sehr viel von der Herrlichkeit, von der Größe Gottes, wie er sich im Alten Testament auch gezeigt hat, gehört und drüber nachgedacht. Und dieser große, allmächtige Gott wird ein Mensch, so wie du und ich. Warum wird Gott Mensch? Das ist ein Ameisenhaufen. Ein wunderschöner, großer Ameisenhaufen. Und manche sagen, weil er so spitz ist, wird der Winter streng und viel Schnee haben. Das ist aber ein Märchen. Aber in diesem Ameisenhaufen legen 200.000 bis 300.000 so kleine Waldameisen. Und wenn ich jetzt weiß, dass hier an der Stelle, wo dieser Ameisenhaufen steht, der Baum dahinter geschlagen werden soll und wenn er drauffällt, ist der Ameisenhaufen kaputt, dann möchte ich diese Ameisen retten. Wie mache ich das? Ich kann es nur so machen, das gibt es auch Leute, die das machen, dass man den ganzen Ameisenhaufen einpackt und woanders wieder hinbringt. Das sind die Ameisenjäger, die machen das. Ja? Das ist auch schon gesetzlich vorgeschrieben, wenn du Ameisenhaufen beschädigst, dann musst du sie wenn Gefahr steht, dass du sie beschädigst, musst du sie versetzen. Aber viel besser wäre es, wenn ich hinginge und den Ameisen sage, passt auf, es gibt Gefahr und geht woanders hin, weil das machen sie. Weil wenn der Ameisenhaufen aus irgendeinem Grund in eine andere Situation kommt, dann bringen die es zusammen, den ganzen Haufen in ein paar Wochen woanders hinzubringen. Ameisen können das. Die tragen alles woanders hin, wo es ihnen besser passt. Unglaublich. Auch das hat Gott geschöpft. Wenn ich in diesen Menschen, diesen Ameisen was sagen möchte, muss ich eine Ameise werden. Kann ich nicht. Will ich eigentlich auch nicht. Aber Gott ist, damit er uns sagt, dass wir gerettet werden müssen, ist er Mensch geworden, damit wir es wirklich begreifen. Deshalb ist Gott, Gottes Sohn, ein Baby, ein Mensch geworden, so wie du und ich. Gottes Sohn wurde Mensch. Jesus Christus, mein Retter. Der Engel sagt zu den Hirten am Feld, euch ist heute ein Retter geboren. Und er sagt dem Josef, du sollst ihn, deinen Sohn, sagen wir so, den Sohn der Maria, du sollst ihn Jesus nennen. Und Jesus heißt, der Herr rettet. Und Jesus selbst sagt, und das ist interessant, das war erst ungefähr 30 Jahre später. Und in den anderen 30 Jahren dazwischen ist nicht viel passiert. Wir wissen nur zwei kleine Dinge, die berichtet sind in der Bibel, dass Jesus als Kind schon auffällig war, ja. Aber sonst wissen wir nicht. Und dann tritt er auf und sagt, der Menschensohn, so hat er sich oft selbst bezeichnet, auch das ist ein Bekenntnis, ich bin Mensch geworden, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, der Retter. Euch ist heute ein Retter geboren. Was denken sich die Hirten? Was sollen sie sich denken? Ob die Hirten wirklich auch so gedacht haben, wie viele andere damals, dass der Messias sie von den Römern befreien wird? Ich glaube, denen ist näher gelegen, dass sie einmal ein gescheites Essen haben, dass sie nicht mehr so ungerecht behandelt werden, dass sie immer draußen bei den Schafen sein müssen, sondern dass sie auch privilegiert sein dürfen. Ich weiß es nicht. Was war die Rettung? Wovor mussten sie gerettet werden? Wovor mussten die Menschen gerettet werden? Und dort gibt uns auch die Stelle im Matthäus-Evangelium eine Antwort drauf. In Matthäus sagt der Engel zu Josef, er wird sein Volk von aller Schuld retten. Und es ist eben interessant, dass die Bibel die Rettung nicht jetzt auf politische oder auf militärische oder sonstige Dinge reduziert, die die Menschen erwarten, sondern die Bibel, das Neue Testament, spricht von einer Rettung auf einer ganz anderen Ebene. Aber schon im Alten Testament war diese Rettung auch wichtig. Mir ist der Psalm 32 in den Sinn gekommen, wo David, ein Mächtiger, ein König, aber ein sündiger Mensch, der viele, viele Fehler gemacht hat, bekennt: glückselig der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf dir meine Hand und verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Diese Last der Sünde. Ich habe versagt und David hat gewaltig versagt. Er war Mörder, Ehebrecher, Betrüger. Er hat einen Schein wahren wollen. Das, was wir so gern tun auch. Ja, nach außen muss alles perfekt sein. Und hinten herum ist viel Gerümpel. Und das lastet auf Menschen. Das lastet auch auf mir und auf dir. Wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die wir nicht mit Gott bereinigen können. Aber hier geht es weiter, so sagte ich, so tat ich kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu und ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und dann kommt dieser befreiende Satz: Du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist die Rettung, von der Weihnachten und der Engel redet. Die Rettung von der Schuld, von der Sünde, die in dieser Welt so häufig ist. Noch zwei Stellen aus dem Alten Testament, die mich einfach angesprochen haben. Ich bin es, der deine Verbrechen löscht, um meinetwillen, sagt Gott. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und der andere Lieblingsvers: Gott wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und er wird alle ihre oder unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wisst ihr, das ist die Basis. Die Basis für wirkliche Rettung. Dass diese Last, ich habe versagt und ich versage auch immer wieder, dass ich das täglich bei Gott abladen darf. Und er bringt es so weit weg, dass kein Mensch und kein Einflüsterer und sonst irgendjemand mir das wieder vorwerfen darf. Ich habe Vergebung in Jesus Christus. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Für wen? Rettung für wen müssen wir auch noch kurz bedenken. Hier sagt er: Rettung für das ganze Volk. Jesus ruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Alle, für das ganze Volk, sagt der Engel, den Hirten. Es ist nicht nur für Privilegierte. Es ist nicht nur für die Leute, die besonders fromm sind. Es ist nicht nur für die Leute, die besonders gescheit sind. Es ist für alle die Rettung möglich und da. Ich will euch retten. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. In der letzten Zeit habe ich öfter darüber nachgedacht. Warum haben wir auch wirklich immer wieder mit Geschwistern zu tun, die viele Sorgen, Probleme haben, ja, die krank sind? Ja, warum? Weil sie Rettung brauchen. Und andere, die meinen, es geht alles von selber und sie schaffen es eh. Die meinen Gott nicht zu brauchen, auch wenn das ein Irrtum ist. Jesus ist der Retter für alle, für das ganze Volk. Es gibt keine Abstufung und es gibt kein Ansehen der Person. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt. Es ist Rettung für den, der sich retten lässt. Jesus sagte den Pharisäern einmal, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jetzt könnte man sagen, naja, die Menschen, die gesund sind, die brauchen Gott nicht. Und die Menschen, die gerecht sind, die gut sind, die brauchen den Retter auch nicht. Aber das ist der grundlegende Irrtum, weil wir alle, und das sagt uns die Bibel auch ganz klar, ein echtes inneres Problem haben. Nämlich, ich habe schon darüber gesprochen, die Sünde. Wovor wir gerettet werden müssen. Also Rettung ist für das ganze Volk, für alle bereit, aber nur für den, der sich retten lässt. Und wenn ich diesen Rettungsring hier als Symbol euch daher werfe sozusagen, dann hilft es nur dem, der wirklich den Ring ergreift und nicht sagt, ja, ich schaff's schon noch ein bisschen, ich kann eh noch schwimmen. Ich weiß nicht, ihr habt ja vielleicht in den Nachrichten auch gehört, es hat jetzt einmal einen Prozess gegeben, weil jemand, eine Frau die Rettung wurde zu einem Notfall gerufen und die Frau hat verweigert, mitzufahren. Sie hat gesagt, nein, mir geht's schon wieder gut, ja. Und sie hat das auch unterschrieben, aber leider war die Aufklärung nicht so, dass es so eindeutig war, dass sie wirklich. Also die Sanitäter, die wieder weggefahren sind, die Frau ist nachher gestorben, wurden dann verurteilt, weil sie eben die Frau nicht richtig aufgeklärt haben. Die Rechtsprechung ist da ein bisschen kompliziert, ich finde das arg, ja, wie immer das war. Aber die Tatsache ist, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen, die gerettet werden sollen, das ablehnen. In der Bergrettung, oh, was ist denn da jetzt los? Ganz andere Farben. Okay, macht nichts. Bei der Bergrettung gibt es das auch. Es kommen Menschen, du siehst, dass jemand in Bergnot ist. Die Bergrettung kommt hin und der sagt, nein, ich brauche nicht, ich gehe selber weiter. Und dann kommt es, dass der vielleicht wirklich erfriert. Das gibt es. Es gibt es immer wieder und es gibt es auch heute. Und ich hoffe, es gibt es nicht hier, dass Menschen sagen, ich brauche die Rettung nicht. Wir alle brauchen diese Rettung. Rettung für jeden, der sich retten lässt. Jetzt geht es nicht mehr. Könnt ihr eins weitermachen? Der dritte und letzte Punkt ist Jesus Christus mein Herr. Heute ist euch in der Stadt Davids, auch wieder der Bezug auf den König David, der große König, Herr damals war, ja. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Über Retter haben wir jetzt schon gesprochen. Und dieser Retter ist der Messias, der Herr, sagt der Engel. Der Retter ist der Herr, der Messias. Messias heißt Gesalbter und das war einfach ein Ausdruck dafür, dass jemand erhoben wurde über die anderen. Man kann auch sagen gekrönt, ja? Darum habe ich die Krone dahergegeben. Heute ist euch ein Retter geboren, es ist Jesus, der Messias, der Herr. Jesus Christus, Christus ist Messias. Ist er auch mein Herr? Oder ist es so, dass diese Krone auf der Seite irgendwo steht in meinem Leben? Jesus hat, und das ist ein ernstes Wort, das möchte ich einfach, ich wollte es zuerst nicht sagen, aber mir ist es doch wichtig geworden. Und es gehört auch jetzt zum Evangelium. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht der, der glaubt, ich kann eh alles selber machen, das haben wir gerade vorhin gesprochen, der sagt, ich brauche die Rettung nicht, der wird nicht gerettet. Und der, der es eigentlich nur plappert. Es ist hart, was Jesus da sagt, aber es ist wichtig, dass wir das auch bedenken, dass wir Jesus wirklich nicht auf die Seite schieben oder gar so wegschwallen lassen. Jesus Christus, Gottes Sohn, mein Herr. Das möchte ich einfach als Ermutigung und als Ermahnung für mich und für uns alle sagen. Heute ist eine Möglichkeit, wieder neu darüber nachzudenken und das wieder neu festzumachen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter ist. Für mich persönlich. Jesus Christus, mein Herr. Wir singen jetzt, haben mir das gewünscht und das freut mich, dass das auch klappt. Wir singen jetzt ein Lied, das ich in meiner Jugend auch oft gesungen habe. Und das heißt, ich sage Ja zu dir. Denn du, Gott, sagst Ja zu mir. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Und wenn wir das singen, vielleicht, viele werden es gar nicht kennen wahrscheinlich, aber wenn ihr den Text hört und wenn wir das singen, dann wollen wir wirklich ehrlich sein vor Gott und prüfen, ob Jesus auch heute den richtigen Platz in meinem Leben hat oder nur, ob die Krone so irgendwo auf der Seite ist oder wirklich in der Mitte meines Lebens. Amen.